Breaking News, Breaking News. Viele Roster Transactions. Die Jungs sind back in der Liga.
Ihr seht
Check
es.
Das Ganze aus. Let's go. Ihr seht es, Mann.
20 Millionen Dollar Contract garantiert pro
Fully
Jahr.
Fully guaranteed.
We're back in the Bay, baby. Ja, Mann. Let's go.
Ja, Mann. Ja, ich auch natürlich Fully Max Deal. Let's go. Kommentare springen. Ich erkläre sofort natürlich, was losgeht. Ich habe gestern ein fully guaranteed 25 Millionen für 3 Jahre Vertrag unterschrieben, aber wenn ihr das Ganze jetzt googelt, ihr werdet mich nicht auf dem Roster sehen, ihr werdet mich nicht irgendwo in der Preseason sehen, wahrscheinlich werde ich diese Saison auch nicht spielen, weil ich habe meine emotionalen Waiver noch nicht geklärt. Ja?
Genau.
Mark, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ähnlich. Ich bin gerade in dem Prozess des Waivers. Das heißt, ich bin transitional auf in-between Rosters, aber gleichzeitig haben 10 Teams um mich gekämpft und jetzt habe ich den größten Vertrag unterschrieben. 10 Millionen Signing Bonus plus 25 on the back end, also hinten dran. Sobald ich dann geklärt bin. Also,
yeah. Wir sind dabei. Ihr müsst verstehen, wenn ihr das nicht kennt in der NFL, da gibt's das Clearing-System.
Genau.
Da kommst du rein und wenn du einen neuen Vertrag unterschreiben willst, dann muss der zuerst per Zug, Kutsche, per Post nach New York geschickt werden und es dauert alles lange.
Das dauert lange,
und Roger Goodell selber hat uns angerufen, hat gesagt, hey Jungs, wir kümmern uns drum.
Ja.
Aber es dauert einfach.
Ja, genau. Ich hatte gestern Kaffee mit Jerry Jones. Der meinte, ja, der hat mir einen Vertrag auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, hey, die Niners haben das Doppelte geliefert. Dann gestern dann nach Lunch mit Shanahan gehabt und John Lynch.
Du auch?
Genau.
Wo habt ihr gegessen? Nobu?
Nobu ja. natürlich. 10 Millionen fürs Land. Und dann direkt den Ferrari gedroppt als kleines Signing-Bonus-Geschenk. Und ja, wir sind im Geschäft. Aber wie gesagt, ich glaube, meine Papiere sind im Zug jetzt. Die müssten auf dem Weg nach New York sein und dann hoffentlich in den nächsten 3 bis 4 Monaten wird das Geld ankommen. In der Zwischenzeit wollte ich fragen, ob du mir vielleicht 50 bis 100k überweisen könntest. Ich bin gut für das Geld.
Kein Problem. Ich habe gerade erst ein Penthouse gekauft in Manhattan.
Genau.
Und ich glaube, da habe ich das Bargeld noch liegen.
Ja.
Aber ich muss nur zuerst hochfahren. Ich habe gerade ein Auto, was ich abholen muss da oben, neuen Porsche.
Genau.
Der wurde per Schiff aus Stuttgart geliefert.
Genau.
Und sobald ich das Geld dann habe, dann schicke ich es auch per Post zu dir.
Alles klar. Aha. Also. Was eine Story.
Take this shit off,
okay, let's go.
Hey,
Leute. Lass ernst machen, aber wir mussten damit unseren Spaß haben. Alter Schwede, was eine bizarre Story diese Woche abgegangen ist bei. Und wer war schon wieder mitten drin
stand nur dabei. Die Alter. San Francisco 49ers oder San Francisco 39ers, wie die Leute es im Internet nennen.
39ers. Was eine krasse Story. Und die Leute haben absolut ihren Fun damit, Mann. Das ist ja das Witzige daran.
Ja.
Aber lass mal ganz kurz den Background sagen, für die Leute, die es nicht kennen.
Ja.
Also dieser Kollege, Dejan Love heißt er, 35-jähriger Kollege, der für mehrere Jahre sich als Spieler der Niners ausgegeben hat und dadurch ich glaube, 26 Mädchen um Geld betrogen hat. Ich glaube, 1,3 Millionen hat er den abgezogen.
Genau.
Und was er für bizarre Stories den erzählt hat. Und da kommen mehr und mehr Videos raus. Und hat was ein Lifestyle er gelebt hat. 20 Millionen Dollar Mansion in Malibu, Beachfront House. Er hat ein riesen Apartment on Billionaire Row und ein 15 Millionen Haus irgendwo anders und das. Es ist, Alter, die Videos, ganz ehrlich, ich fühle mich schon schlecht für die Mädels, aber wie er sie vernässt hat, ist absolut crazy, Mann.
Also es ist tatsächlich, das ist Scamming auf einem anderen Level.
Auf einem anderen Level.
Der Kollege, pass auf, ich habe hier einen kleinen Clip, den muss ich
ganz kurz zeigen. Ja.
Ich habe natürlich was.
Er hat ja auch vernässt auf einem Level, dass er hat einfach so diese Art von einfach Nonsense-Talking einfach auf gemastert.
Ja, Also hier hat er ganz kurz, der hat den Mädels so Clips aus seiner Garderobe geschickt,
see, like
wo hier ein Haufen ungeöffnete Designer-Sachen rumliegen, Louis Vuitton-Sachen und sowas. So. Hat jedes von seinen Videos kam, glaube ich, aus einem Lamborghini oder irgendeiner Luxuskarre.
Hast du das gesehen mit den Schlüsseln? Hat so einen riesen Schlüsselbund mit wirklich 5, 6 verschiedenen Luxury-Autos dran. Also alle in einem Schlüsselbund. So, this is my Ferrari, this is my Lambo, this is my Rolls Royce, this is my Hellcat. So it's about $1 million.
Und so, komm, hier den Kollege mal.
That's the only thing I could think of. Because like, if it was actually your money, you could just leave it in there. But like, if you borrow money, you're going to have to pay him back. You know, that's why I say, like, just tell him, like, yo, you got 5,000, she said, borrow for 4 days, like, say whatever you have to say.
Da coachte gerade jemand, dass er mal kurz sich 5.000 doch leihen soll, dann kann er kurz die 5.000 rüberschicken. Er ist ja gut dafür, er schickt die 5.000 genau. Auf jeden Fall zurück.
Das ist das Crazy. Also, wie das Ganze funktioniert hat, er hat dann so eine Masche gehabt und dann auf einmal kamen irgendwelche Investment-Opportunities, nachdem er mit diesen Mädels, die er irgendwo auf Dating-Apps getroffen hat, ja, irgendwie cool geworden ist. Also, hey, da ist eine Investment-Opportunity. Einer von seinen Buddies hat sich dann als Investment oder als sein Financial Advisor ausgegeben und dann so, hey, willst du auch was mit reinschmeißen? Hier, 50.000, ey, dein Return wird so und so viel. Und die haben das halt wirklich gemacht. Es ist echt crazy, Mann.
Hier haben wir ihn in seiner typischen Pose. Genau. Hier redet in einer Luxuskarre. Hat sein, diesmal ein Rams. Das war das einzige Video, was ich gefunden habe. Wurde wahrscheinlich
das habe ich auch
Rams getradet für einen kleinen Clip.
I just want to say this. So, clearly you're the only girl that I'm dealing with because I...
Brother.
Crazy.
Get this guy out of here, bro.
Alter, er ist so, es ist so funny, Mann.
Ja, also das ist ein bisschen die Story der Woche gewesen. Der Kollege hat halt wirklich anscheinend diese Videos recorded und dann immer wieder dieselbe Masche bei Leuten probiert. Mhm. War anscheinend richtig am Rekrutieren. Einige Mädels haben sich jetzt auch gemeldet, bei denen er das Ganze probiert hat, die dann aber genügend über Football wussten, dass sie nicht dabei reingefallen sind. Weil der Kollege hat halt einfach Football-Wörter benutzt, ohne dass sie irgendeinen Sinn ergeben.
Null.
Also Waiver Wires, Clearing, Trading, dies, das.
Genau.
Und die Story, die er erzählt hat, so wie ich sie gehört habe, ist, dass er in der Schweiz geboren ist.
Genau.
Eine der reichsten Familien der Schweiz. Er ist aber in L.A. aufgewachsen, hat Basketball gespielt und hat dann denselben Koch, denselben Private Chef wie Antonio Brown. Und Antonio Brown hätte ihn gesehen beim Trainieren und hat gesagt, Bro, komm, trainier mal mit uns mit. Dann hat er mit den Wide-Receiver-Jungs immer trainiert.
Mhm.
Und die haben dann gesagt, dass er so krass ist, dass sie bei den Mannschaften angerufen haben und ihm private Workouts organisiert haben. Für 2 Jahre hat er Nein gesagt zu den NFL-Teams. Aber dann dieses Jahr haben sie ihm gesagt, hey, du musst doch sowieso nur in der Off-Season hart trainieren. Während der Season ist ja eh alles easy, du machst nur die Spiele. Und dann gesagt, ja, komm, dann würde ich es schon gerne mal machen. Und dann hat er eben bei den 49ers sofort gesigned, nachdem 10 verschiedene Mannschaften ihn haben wollten. Ja. Ja, also eine bisschen andere NFL-Story machen.
Was eine Story, aber das Krasse war auch, eines von den Mädels hatte ihn wirklich ausgecallt, meinte irgendwie so, mein Onkel oder was ist ein Coach in der NFL.
Ja.
Hattest du das gesehen?
Nein,
das hab ich nicht. Und dann halt direkt auf Agro, auf Konfrontationsmodus. Was? Wenn er Coach wäre, dann wüsste er das. Dann wüsste er das, dass ich gerade in the middle of transition bin und dass ich auf Waiver Wire bin. Okay? Ich sag, well, I don't know. Sie meinte dann so, so, why are you lying to me? Ich sag, ich lüge nicht. Mein Onkel ist wirklich Coach.
Mm.
Sag, wenn er Coach wäre, dann wüsste er das, dass ich gerade in the middle of transactional waiver bin.
Hier ist einer von seinen Workout-Clips. Ihr macht hier gerade Karaoke für die Jungs, die das Ganze nicht sehen auf YouTube. Und das sind wahrscheinlich die schlechtesten Karaokas, die ich eine Weile gesehen habe.
Der ist crazy, Mann. Ich habe aber auch gesehen, der hatte ja auch am Anfang diese, wie du sagst, Basketballspieler. Hatte er sich auch als Fake Overseas Basketballspieler ausgegeben. Und das Ding ist, was ich aber gehört habe, er konnte tatsächlich ein bisschen hupen. Also war ein okayer Basketballspieler. Football halt überhaupt nicht.
Ja,
so,
ja.
Warum gibst du dich als Footballspieler aus, wenn du da gar nichts drauf hast? Das ist die Frage. Aber dann halt mit diesem diese Story ist halt absolut wild in dem Sinne, dass, hey, okay, ich war ein undrafted free agent, und dann erzählt er auch irgendwas vom Practice Squad und macht eine riesen Party, dass er auf einmal signed er diesen riesen Vertrag und hat halt diese Unmengen von Geld. Also es macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Bro. Und diese armen Mädels, Mann, die haben halt keinen Plan. Das ist halt das Problem, so, weißt du? Die haben ja keine Ahnung, wie denn...
dass die 49ers ihm einen Kuchen zu seinem Geburtstag geschickt haben.
Oh mein Gott.
Ich sag's so, Bro, ich war auf 7.
Aber was er
auch... 4 Mannschaften, ich habe noch nie einen Geburtstagskuchen von der Mannschaft
aber bekommen. Aber was er auch, also... da halt rein investiert hat, um diese Charades einfach aufrechtzuerhalten über Jahre. Ja. It's crazy, Mann. Ja, ich meine, der hat ja Autos gemietet, der hat ja irgendwas mit diesem Geld gemacht, das er geschickt bekommen hat.
Ja. Und also was ich gehört habe auch, also ein Luxury Car Rental Service hat sich gemeldet,
okay.
Bei dem er anscheinend glaube ich, 1200 pro Woche oder sowas gezahlt hat, um verschiedene Autos zu mieten,
ja.
Aber die auch immer wieder ihm die Autos abschalten mussten, remotely, weil er dann nicht gezahlt hat, dann hat er wieder eine Weile gezahlt und sein Agent hat das Ganze für ihn gebucht und sowas und die waren wahrscheinlich ein bisschen lenient mit diesem Anschalten, Abschalten, weil die gesagt haben, hey, der NFL-Spieler, bababa, aber der hat ihn anscheinend am Ende auch irgendwie um 10.000 oder sowas geprellt, die noch offen waren am Ende, bevor die das Auto abgeholt haben. Aber hat auch das so voll auf die gesnappt, wie wenn es deren Schuld ist, oder wer sie denn seien, dass sie ihn so behandeln und sowas. Er wäre noch nie so behandelt worden von einem Car Rental Service und so. Aber das ist ganz, ganz düster, Mann. Wenn du mit solchen Leuten bist, schon mal, wir haben hier, der erzählt von seiner NFL Journey.
It was the right time. I was kind of already living in the Bay and it just worked out for me. I just want to keep this short and sweet, not get into too much detail as to how I got in the league, but just a little bit.
Das war auf seinem Instagram-Profil ein Story-Highlight, wo er seine NFL-Journey erklärt, aus einem McLaren natürlich, in full 49ers-Gear.
Das ist das Ding.
Überall wo er hingegangen ist in seinem Leben.
Ey, er hat sein Band an, er hatte immer full 49ers-Gear und immer sein Helm dabei.
Ja.
Fotos gepostet mit irgendwelchen Storefronts oder mit irgendwelchen Fans, immer Helmen.
Sorry, ganz kurz, ich habe gerade das Video gefunden, das ich hier gesucht habe. Wenn ihr die Folge nicht auf YouTube schaut, ich versuche es euch zu beschreiben, was ihr sehen werdet gleich, ist ein Beach-Workout, das er gemacht hat. Das ist der, glaube ich, Manhattan Beach, also unten in L.A. irgendwo. Oder ist vielleicht sogar San Fran, wo er ein Beach-Workout macht, 49ers Helmet auf. Barfuß mit einem Quarterback, Digga, das ist Onkel Joe oder sowas, der den Ball wirft. Aber das Ganze war auf seinem Instagram-Profil obendrauf. Hold on, let's look at this. Mark, kannst du sehen?
Ja, also das war tatsächlich, sein ganzes Zeug war tatsächlich public. Also das war
public, für jeden zu sehen. Ne? Also hier sieht man ihn auf einer krassen Postroute.
Die Moves sind auf dem anderen Level. With no motor, in the truck, then I go
crazy. Pulling the bundle, ey. Okay, ja. Also
aber hast du die ganzen Videos gesehen mit den Jungs, die darüber fun machen? Da sind so viele Geile schon draußen.
Bro, es ist die Story der Woche für mich, Bro. Es ist die Story der Woche für mich.
Was
wenn
geil
ihr,
ist,
wenn ihr
der
Twitter benutzt,
Coach von den Niners, hast du es gesehen?
Uh-uh.
Der ist also mit reingejumpt. Der aktuelle Receiver Coach, der hat mit AI eine Post erstellt. Ich weiß nicht, ob du ihn finden kannst. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber
nochmal ein Workout-Clip,
genau,
wo er
genau.
Backwards Sled Marches macht mit einem Football in der Hand und ihn hält wie eine Banane.
Ja. Also irgendwie nach dem Motto, er hat ein Bild gepostet mit ihm und dann so, man, he was just on the team last week. Also er ist halt da voll mit auf den Joke eingestiegen. Echt so, ey, war krass. Aber ja, hast du den anderen Typen gesehen? Von Cowboys.
Ja. Und Marc, ich muss dir sagen, da entwickelt sich gerade ein bisschen ein Pattern. Ja. Cowboys,
da
49ers.
Ist es.
Ich kenne einen Spieler, der bei den beiden Mannschaften gespielt hat. Hier haben wir den Clip, wenn ihr es anschaut. Und es ist auch funny, weil Kendrick KB, mein Boy, dein Boy, direkt in den Comments, Hangtime ist drin. Also Jungs sind in auf den Joke. Alle sind aware. Das ist eine Story, die wirklich, glaube ich, jeden Lockerroom gerade in der NFL zum Lachen bringt. Weil wir halt wissen, wir wissen, dass jemand, der, selbst wenn diese Story stimmen würde, und wir müssen ehrlich sein, so jemand für mich, wie mich, meine Story ist relativ ähnlich. So, ich war komplett out of football. Ich habe als Kellner gearbeitet in Deutschland, nicht in der Schweiz, aber in Deutschland.
Ja. Yeah.
Ich komme jetzt nicht von einer der reichsten Familien aus Deutschland, aber ich habe dann irgendwie mich meinen Weg in die NFL gemurkst, weißt du, ich meine? Aber den Lifestyle, den er halt flext. Das ist, glaube ich, warum die ganzen Jungs so am Lachen sind. Es gibt in der NFL, wie viele Spieler pro Mannschaft, glaubst du, leben den Lifestyle?
Alter, nicht mal einer pro.
Nicht mal einer. Nein. Nicht mal Matthew Stafford wird so leben, Digga.
Der redet von irgendwie 35, 40 Millionen nur in Immobilien alleine.
Ja.
Das Tom macht Brady vielleicht. Niemand. Ja.
Brady vielleicht, that's it.
Ja, aber der hat dann ein richtig geiles und vielleicht noch ein Urlaubhaus irgendwo. Weißt du? Na, das ist.
Also ich glaube, das ist wirklich, was mich an dem Ding so geflasht hat, weil das halt nochmal so ein Flashpoint ist, wo du siehst, wie die Perception von uns NFL-Spielern, wie viel Geld wir haben und wie viel Geld wir wirklich haben, halt weit auseinander liegen. Weißt du, ich meine? Ja, also wie viel Geld NFL-Spieler wirklich haben und machen und den Lifestyle, den du damit leben kannst und was, glaube ich, die Öffentlichkeit denkt, ist immer noch ein bisschen Disconnect da.
Ja, ja. Aber wie traurig ist es, dass diese Mädels drauf reingefallen sind, Mann.
Ja, das ist true. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich halt auch ein bisschen, da habe ich ein paar Tweets dann gesehen. Also das Rabbit Hole wird sehr schnell sehr dunkel. Der Name ist Dejan Love, wenn ihr da selber mal eure Research machen wollt. Digga, da sind Kinder, anscheinend Baby Moms, da sind anscheinend auch Minimum ein minderjähriges Mädchen da dabei gewesen oder so knapp an der Grenze, 18 und der Dude ist 35 oder sowas und hat sich als 21 ausgegeben. Also es wird echt schnell dunkel, auch Sexual Assault Allegations und sowas, was natürlich, wenn du so eine Person bist, die so krass lügt, die so ein ganzes falsches Leben sich aufstellt, Digga, so einer Person kannst du alles zutrauen.
Ja, ja, absolut, keine Frage. Was hast du gesehen, zwecks Charges, was er da bekommen hat? Ist da irgendwas raus?
Wir haben tatsächlich das ist auch lustig, Mann. Wir haben einen Tweet vom FBI.
Okay, die sind auch mal dran.
Die haben sich dazu geäußert. Wenn ich hier mal ganz kurz nochmal zurück in meine Files gehe, wo sind wir denn hier? Weil das ist echt richtig bescheuert, ja. Wo sind wir hier? Case Update from FBI Portland. Man posing as San Francisco 49ers charged with defrauding over 2,000 women out of more than 1.3 million.
2,000?
No, 2,000.
Two dozen. I gotcha. Okay.
2,000. Also 24. Bing, 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 bing. Lasted until die wurden arrested am 24. August. Und dann gibt's hier Details zu der Investigation. Also ich glaube nicht, dass die genauen Dinger draus sind, aber anscheinend hat er einen Assistent gehabt in diesem Scam. Taylor Jamie Chan, ein 18-Jähriger,
der ihm geholfen hat. Am Anfang war der erst 14. Als sie ihm angefangen hat zu helfen. Er ist 18, er ist jetzt 18.
Ja, also es ist auf jeden Fall crazy, Bro. Und der hat ihm geholfen dabei, so falsche Bankstatements zu kreieren und sowas. Die suchen gerade noch nach mehr Tipps und mehr Informationen. Die haben eine Hotline, wo du dich melden kannst. Eine Tippline online und sowas. Und die sind beide in Federal Custody, haben ihr erstes Hearing jetzt gerade gehabt. Aber es wird noch investigated, von der Fraud Division. Also es gibt noch keine Details, noch nicht mehr Details zumindest, die ich gerade finden kann. Aber was ich euch sagen kann, in den USA funktioniert es so. Wenn das FBI einen Case gegen dich bringt, ist es vorbei. Das FBI bringt den Case nämlich gar nicht erst, bis die so viel Evidence haben, dass die dich unter das Gefängnis stecken können, wenn die wollen. Ja. Und ja, also wenn du einen Federal Case gegen das FBI hast,
dann ist so viel, da ist so viel Beweise, ich glaube. Aber ich frage mich auch, wonach, was man da erwarten kann an Strafe mäßig, also an Zeit.
Das wäre mal interessant. Also ich kenne mich, wie ist der Name, der Kollege mal, Dejan
Love, glaube ich, heißt das.
Sentence. Ich kenne mich bei Sentencing und sowas natürlich nicht so aus. Maximum, one count of wire fraud, one count of conspiracy to commit fraud, maximum penalty of up to 20 years in federal prison für pro count. Also theoretisch bis zu 40 Jahre in prison, 250.000 in fines plus mandatory restitution wäre das Maximale.
Okay.
Ist natürlich die Frage, ob der das bekommt dafür. Ich denke mal, wird davon abhängen, wie wie diese verschiedenen Cases ausgehen, was da übrig geblieben ist, aber ja.
Ja, ist auf jeden Fall nicht ohne, Mann. Es ist auf jeden Fall ein sehr ernstes Vergehen. Also ich meine, 1,3 ist kein Spaß, aber halt einfach, wie das passiert ist und jetzt einfach mit den 49ers, dass die da noch mit reingezogen wurden, ist einfach so der Perfect Storm. Weißt du, die, das ist einfach so, das completed jetzt die Offseason der Niners.
Also die Offseason ist wirklich...
Letzte Woche Kyle Shanahan mit dem Unfall und dann natürlich die Ayuk-Story.
Sage das ganze Jahr über. Ich hatte es dir am Telefon gesagt, es gab noch eine Story von der Super Bowl Woche, wo irgendwie ein Linebacker eine Party geschmissen hatte und angeschossen wurde von Lil Baby's Crew und sowas. Also irgendwie, also die 49ers werden entweder das beste Jahr aller Zeiten haben, weil es so ein komplettes Us Against the World Ding ist. Die ganze Welt will uns nach unten bringen. Oder das Ding geht komplett in die Tonne, Digga. Das ist
eins den Bach von den beiden. Ja. Sheesh, Alter. Wir werden sehen, Mann. Aber.
Und ich meine hier, Digga, das ist die perfekte Transition eigentlich. Die Jungs, die den Toilettenplunger in der Hand haben, ob es bei den 49ers so richtig nach unten geht oder nicht, die haben gerade einen dicken Klempner unterschrieben, der ready ist, eure Saison komplett in die Tonne zu treten. Und das ist Aaron Donald, ist zurück aus Retirement.
Digga, was für News, Mann. Ich meine, es wurde gemunkelt für Monate und Monate. Der Junge ist natürlich, hat sich krass fit gehalten. Und es ist wirklich passiert. Ich weiß nicht, wo hattest du es auf dem Schirm, dass es wirklich passieren wird? Oder wie sahst du das Ganze?
Also ich glaube, der Evidence war schon genügend, dass es so ernst zu nehmen war. Also es sah schon für mich so aus, okay, wie der wird das machen. Die Frage für mich war, wie das Ganze aussehen wird. Weißt du, ich meine, wird der richtig in der Preseason spielen? Was weiß ich? Weißt du, wie ist da das Package? Werden ihn vielleicht so ein bisschen gegen zweite Hälfte des Jahres reinholen, wenn sich ein Playoff-Run abzeichnet, wie es mit so extrem guten Spielern und extrem respektierten Spielern und krassen Spielern gemacht wird, wie zum Beispiel ein Marcin Sotcher, der dann für einen Playoff-Run aktiviert wird. Weißt du, ich meine?
There you go.
There you go, you know. es scheint, dass Aaron Donald sich hier schon noch während der Regular Season beweisen muss, anders wie Mark.
Ja. Und das Ding ist, mit ihm ist ja auch absolut Game Changer. Wir haben drüber geredet. Er ist 35 Jahre mittlerweile, weißt du? Also auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, da ist noch einiges im Tank. Ich glaube, er wird immer noch ein Elite-Spieler sein. Aber was für mich so krass ist, die D-Line der Rams war schon davor krass stacked. War mir so gar nicht wirklich bewusst, aber ey, die haben Byron Young, crazy, krasser End, Braden Fisk, super talentierter junger Spieler, Kobe Turner, auch mega krass. Miles Garrett und jetzt Aaron Donald. Die haben 5 Pro Bowl-Spieler in der D-Line.
Das ist crazy.
Ja. Absolut, absolut crazy. Und du weißt, was die Offense drauf hat. Für mich das Team zu bieten jetzt. Also ich hatte die schon mit oben dabei, aber jetzt durch dieses Signing, durch diese Defense, wie krass besser die gerade auf Defense geworden sind, ich glaube, das wird das Team sein, das auf jeden Fall sehr schwer zu schlagen wird. Aber ja, wir werden sehen. Denkst du, er kann eine komplette Saison spielen? Also er wird einen Starting-Spot haben, der wird seine, was weiß ich, 30, 40 Spielzüge pro Spiel? Oder wie glaubst du, die werden ihn erstmal langsam ein bisschen einführen? Glaubst du, wie benutzen die den?
Ich vermute, dass er rotational eingesetzt wird, also dass sie ihn reinrotieren, rausrotieren. Ja. Ich denke mal, wenn ich es mir aussuchen könnte, von wie er aussah, von den Clips, die ich gesehen habe, ich würde ihn vielleicht erstmal so als Third Down Rush Package einsetzen und dann langsam, aber sicher vielleicht seine Workload erhöhen, je nachdem, enges Auge drauf halten, weil du eben weißt, was er zu deiner Mannschaft bringt als Leader sicherlich und wie gesagt, also diese Pass-Rush-Moves, die ich in den Drills gesehen hatte, die sahen sehr, sehr knusprig aus.
Ja, absolut. Aber er ist auch, du weißt, ist schon immer einer, der für seine Position ein bisschen undersized. Er schaut fast noch mehr undersized aus. Er schaut relativ lean und mean. Also, wenn ich schätzen würde, ich glaube, er hat damals nicht mal 300 Pfund gewogen. Er schaut jetzt aus, als wäre er vielleicht 280 für einen D-Tackle schon sehr leicht.
Also auf jeden Fall vielleicht mehr in Richtung eine Three-Technik, aber das ist ja das Ding bei so einem Third-Down-Package, Digga, du könntest dir auch vorstellen, den rauszurotieren auf ein Defensive End oder sowas und dann ein Game zu rennen oder sowas.
Ja, also, genau, das ist ja das Ding mit denen.
Optionen, die echt offen sind für dich.
Das ist das Problem. Ich meine, du hast 2 Elite-Player, die halt schon normalerweise ein Double-Team brauchen und dann hast du halt andere super talentierte junge Jungs, die halt auch gefährlich sind. Ja. Es wird unmöglich, die Jungs alle zu blocken. Mhm. Und ich fühle für meine Niners. Ich sag's dir, wie es ist. Es wird tough. Diese komplette NFC West ist auf einem anderen Level.
Ja, die NFC West ist auf jeden Fall die Blutbad-Division zurzeit. Ja. Ich finde es aber richtig nice. Und zwar, weil ich finde, im Basketball hast du diese zwei Metropolen in der USA. Du hast New York und LA, mhm. wo, wenn die beiden Mannschaften gut sind, das zieht das ganze Ding mit nach oben. Und ich finde, für Football ist es sicherlich nice, wenn die Rams sich mal wirklich in LA rauskristallisieren. Und gleichzeitig muss ich auch überlegen, die haben immer ja dieses stadtinterne Battle mit den Chargers, ein bisschen um das Herz der Seele, was die Chargers eigentlich ja klar verloren haben, weil die eben nicht den Super Bowl geholt haben. Ja. Aber die Chargers sahen auch krass aus. Die Chargers
schauen gut aus, aber aus. Für mich ist LA eine ganz klare Rams City.
Rams City, ne?
Hundertprozentig. Ja. Weil die waren ja schon mal, bevor sie damals den Move nach St. Louis gemacht haben. Die waren ja original aus LA und Rams jetzt, die Chargers jetzt die letzten, was weiß ich, 7, 8 Jahre, seitdem sie dort sind, ist einfach nicht dasselbe. Ich glaube, da ist die Fanbase einfach noch nicht da.
Wo, wenn wir jetzt mal rein wirklich hier rumspinnen, wo könnten die Chargers hingehen in den USA, wo noch ein Franchise fehlt?
Warum bleibst du nicht in San Diego? Ich denke, das wäre ein krasser Standort. Ich habe damals in dem San Diego Stadion gespielt. War cool. San Diego ist eine geile City. Vor allem von einem Spielerperspektive, ey, ist nicht ganz so busy wie LA. Du hast trotzdem dieses California-Vibe. Also ich fand es geil. Klar, da ging ein bisschen mehr mit rein mit Business und ich glaube, die Stadt hat den nicht wirklich unterstützt, so wie sie es wollten. Aber ich glaube, das war ein guter Standort für die.
Ja, also ich finde auch, Southern California hättest du damit easy repräsentieren können. Und es sind auch eigentlich ein anderer Schlag Leute. Also die LA-Leute, das sind City Folk, die sind vielleicht noch ein bisschen verrückter. San Diego ist recht.
Das ist vibe, man. Yeah.
Die sind sehr vibe, Surfer. Ist good life, surf life. Aber es sind auch die Leute sind Ticken, würde ich sagen, so konservativer ein bisschen. Weißt du, man, so San Francisco, die mögen, dass die Stadt sauber ist, dass alles, weißt du, man, geregelte Bahn fährt.
Das ist nicht sauber, Bruder.
Das ist nicht sauber.
Ah, San Fran, Alter, ist rough. Du warst doch dort, du hast doch gesehen.
Nein, nicht San Fran.
San Diego. San Diego. Ja, okay.
San Fran ist nicht sauber, da gebe ich dir recht. Nee,
okay, gut.
Aber ich denke, dass das gut ist für die Liga, wenn die Rams stark sind.
Also glaubst du jetzt, wenn man mal so auf die Saison guckt, dass das wirklich das Team ist, the team to beat im Augenblick?
Ja, als ich war bei Jan im Podcast, Jan Weinreich und Shoutout Focus Football und habe gesagt, die Rams und die Seahawks sind für mich so die beiden Teams im Westen in der NFC.
Dass die beide halt zweimal gegeneinander spielen müssen und dass die Niners vier Spiele gegen die beiden Teams haben. Okay. Tough, Mann. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin bei den Niners aber auch mit. Also ich glaube, die NFC West ist tough. Ich glaube, die Niners können trotzdem noch mitspielen. Wird sehr schwierig, aber wir werden sehen.
Ja, jetzt, das ist
wo
so
Deshaun Love verloren haben, es wird schwierig, den zu ersetzen natürlich, aber aber hey.
Oh,
let's go. Ich glaube, sie werden trotzdem mit Ding machen.
Also es wird auf jeden Fall, diese ganzen Division Games werden dieses Jahr komplett crazy werden.
Ja, und ich möchte tatsächlich am Ende der Folge, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich würde ganz gerne da ein bisschen reingehen, so in Predictions, wo siehst du andere Teams, wo so deine Standings, Top-Teams, AFC, NFC, AFC. Ich glaube, das wäre interessant, jetzt wo die Saison kurz vorm Anfang steht.
Gerne. Ja, aber nochmal abschließend zum Fazit, Rams auf jeden Fall ein Contender. Schon vor Aaron Donald, mit Aaron Donald sowieso. Und der die West Division da ist auf jeden Fall heftig.
Heftig.
Favorit. Alright, haben wir noch?
Wollen wir nicht so ein schönes Thema gehen?
Gerne. Oh, shit.
Josh Jacobs, Mann. Was eine toughe Story. Hattest du das Video gesehen?
Nee, Mann, nee. Ich hab's
hast du nicht gar nicht gesehen? Können wir das zeigen oder nein?
Hast du den Link für mich?
Ich habe keinen Link, aber ich bin mir sicher, kannst du auf X kurz finden. Für die es nicht wissen, also wurde er angeklagt wegen häuslicher Gewalt gegen seine, ist es seine Freundin oder Frau? Es ging zu einem ein Streit, er hat ihr irgendwie das Handy aus der Hand gerissen und dann sie geschlagen und also auf dem Video ist schon krass, es ist schon sehr eine Ray Rice Story. Also muss man ganz, ja genau, da ist es.
Beschreib's mal für die Leute, die die.
Ja, genau. Also die, man sieht hier, das ist eine Überwachungskamera, die gehen jetzt beide zusammen gerade in den, den Aufzug. Nein,
das war Ray Rice.
Oh. Ach, das ist Ray Rice?
Ray Rice. Dachte ich, oder?
Ja. Nee, ich glaube nicht.
Das war das? Ja? Yeah. Oh, shit.
Das ist das, ich gesehen hatte, genau.
Okay, my bad.
Und ja, also die fangen an zu streiten und er ist das mit der flachen Hand, mit der Faust. Also er gibt ihr eine ziemlich harte Schelle, sie fliegt gegen die Wand und ist danach, also scheint, als wäre sie ohnmächtig. Und er hebt sie hoch und dragt sie dann aus dem Aufzug raus. Also sehr, sehr, ist ganz ehrlich, ist hart anzugucken. Hart anzugucken, weil ich als Vater, ich hab bald zwei Töchter, einen Mann so mit einer Frau umgehen zu sehen, ist auf jeden Fall schwer, ist nicht easy. Absolut bodenlos, Mann. So, ich will gleich deine Perspektive hören, natürlich ehemaliger Teammate, du kennst seinen Charakter besser als ich, aber einfach nur, wenn ich dieses Video sehe, dann ist bei mir ganz klar, sowas gehört nicht in die Liga. Ich weiß, wie talentiert er ist, ich weiß, dass er ein guter Footballspieler ist und das alles, aber so kannst du nicht mit einer Frau umgehen und sowas. Er gehört bestraft. Und wenn es nach mir gehen würde, dann wird er nicht nochmal in der NFL spielen.
Wir müssen dazu sagen, was rauskam, waren jetzt, oder expected wird eine Minimum 10-Game Suspension. Er ist auf der Commissioner Exam Liste. Das bedeutet also, bis das Ganze zum Trial geht, bis das Ganze vor Gericht geht, wird der auf jeden Fall nicht spielen dürfen, nicht trainieren dürfen. Prediction ist es wahrscheinlich, dass es seine letzte Performance in einer Packers Uniform gesehen haben.
Ja, ist er offiziell noch auf dem Roster? Weißt du das?
Von dem, was ich zuletzt gesehen habe, ja. Also ich hatte hier von vorgestern eben das Announcement mit der Commissioner Exempt List. Lass mal nachschauen, ob es da noch ein Update gab. Commissioner Exempt List immer noch. Ja. Und vor 3 Stunden gut kam raus, dass die Packers dieses Video nicht gesehen hatten, bevor sie sozusagen ihre letzten Gespräche mit ihm hatten, etc. Genau.
Du hattest damals Ray Rice gesehen, ne?
Ja, ja.
Sehr, sehr ähnlich. Sehr ähnliche Situation. Und du weißt, wie es für Ray Rice ausgegangen ist.
Ja.
Daher finde ich, du musst da wieder ein Beispiel draus machen. So häusliche Gewalt, also Gewalt gegenüber Frauen, kannst du nicht tolerieren.
Ja, ich sage euch ehrlich, so Gewalt gegen Frauen ist bei mir auch so eine rote Linie, einfach wegen meiner Family History, wo ich sage, Digga, da musst du die Konsequenzen tragen davon, von deinen Actions. Ich bin nicht jemand, der so Menschen komplett wegschmeißt. Weißt du, gerade online sind viele Leute so dann direkt so, hey, der gehört, der gehört eingeschläfert oder was weiß ich. Der Kollege gehört bestraft, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich habe aber auch Ray Rice sprechen gehört. Also Ray Rice kam, der hat mit Mannschaften, hat letztes Jahr mit uns bei den Texans gesprochen.
Okay.
Genau eben über seinen Case, was dazu geführt hat, etc. Und was er eben angesprochen hat, ist, und es war nicht um seine Schuld an der ganzen Sache zu minimieren, woher das Ganze bei ihm kam. Dass er viele Probleme hatte, die aber immer wegkaschiert wurden. Dass er viele Dinge hatte, die nie adressiert wurden. Ja, also dass es bei ihm eigentlich schon Patterns vom Behavior gab vorher, die nie mit Therapie angesprochen wurde, nie ihm jemand widersprochen hat, weil er eben erfolgreich war, weißt du, weil er Erfolg hatte, weil er in dieser Situation war, weil er war, wer er war. Mhm. Und ich finde, dass das eben ein tiefes Problem ist. Weißt du, ich meine, also ich versuche es immer zu beschreiben zu Leuten, so im Football finde ich, da gibt es viel so, Leute werden bevormundet, weißt du, ich meine, Leute werden wie Babys behandelt und werden nie mit den Konsequenzen von ihren Handlungen konfrontiert, bis es zu so einer Situation kommt. Weißt du, ich meine, so, und ich finde, dass wir da eine Responsibility haben, auch wenn ich den Kollege sehr gern habe, dass wir ein Beispiel setzen von, hey, das geht nicht, du musst nicht nur die Konsequenzen von deiner Handlung tragen, du musst schauen, wie du das Ganze reparierst, weißt du, ich meine, wie du, die sagen Reconstructive Justice, also wie du Wege findest, das Ganze, also du kannst diese Handlung nicht zurücknehmen, aber du kannst versuchen, das Ganze zu heilen und zu verhindern, dass andere Leute in dieser selben Situation landen. Mhm. Was ein bisschen das ist, was Ray Rice getan hat, dadurch, dass er angefangen hat, darüber zu sprechen, sich dem Ganzen zu stellen, etc. Das ist so die langfristige Perspektive. Jetzt Short Term, was jetzt als allererstes passieren muss, ist, dass das Ganze, Digga, es muss knallhart aufgearbeitet werden vor Gericht und du musst dazu jetzt stehen, was du getan hast. Also das ist.
Kannst du vielleicht da noch ein bisschen tiefer reingehen in Ray Rice Case? Genau hat er beschrieben, dass er einfach so Dämonen hat in sich, dieses Anger Issues oder was genau hat er da gesagt?
Anger Issues auf jeden Fall, aber halt auch einfach Traumas und Sachen aus der Kindheit, die nie behandelt wurden. Weißt du, ich meine, und dieses Wort Trauma, das hat auch gesagt, das war nicht jetzt, um irgendwie Mitleid zu generieren oder aber wenn dir gesunde Beziehungen und gesunde Wege mit deiner Wut und Anger umzugehen nie vorgelebt wurden, dann hast du dieses Pattern, also es sei denn, du tust dich irgendwann als erwachsener Mensch dem Ganzen stellen und versuchen, das Ganze zu lernen, dann hast du das Ganze eben nicht in dir drin.
Und ich verstehe das und das ist auch ein gutes Argument, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da vollkommen mit übereinstimme, weil ich denke, du hast trotzdem immer eine Option. Du, wie viele Jungs, ehemalige Mitspieler habe ich gesehen, die von echt toughen Backgrounds kommen und absolut krass beispiellose Väter, also so richtig krasse Väter geworden sind, krasse Menschen, einfach was aus sich gemacht haben, weil die eben dieses negative Beispiel in ihrem Leben hatten und gesagt, hey, das will ich eben nicht und ich nehme das als Beispiel, um zu werden, wie ich werden will. Also ich mache genau das Gegenteil von dem, wie ich aufgewachsen bin. Und dann manche nehmen das als Excuse, sagen, hey, ich habe in meinem Leben sehr viel durchmachen müssen, ich mache das weiter so und dann dieser Teufelskreis geht weiter. Und das da ist halt so ein Ding. Ich denke, du hast trotzdem immer, klar, du hast Dämonen und alles in dir, aber du hast trotzdem noch eine Choice, wie du darauf reagierst.
Hundertprozentig, Mann. Ich glaube, das sind nur diese, wie schreibe ich das so? Ich finde, ein Fisch, der mehr schwimmt, weiß nicht, dass es mehr salzig ist. Weißt du, ich meine, so ist es so ein bisschen für mich. Also es ist, wenn du niemand auf deinem Weg hast, der irgendwann mal dein Behavior auscallt, weißt du, ich meine, der irgendwann mal sagt so, Bro, nah, that's not it.
Okay.
So, okay. Was beeinflusst dich dann, deinen Weg zu ändern? Weil ich finde, du bringst ein gutes Beispiel. Es gibt echt viele Jungs, die von krassen Circumstances kommen, die aber makellose Beispielmember der Gesellschaft sind. Mhm. Aber ich finde, in den Cases hast du oft viel einen Coach, der ihn vielleicht mal, der ihn auf die richtige Spur gebracht hat. Weißt du, ich meine, eine Oma, eine Mom, was weiß ich, eine Tante oder sowas, die sozusagen diese Lightpost ist. Oder einfach jemand in im Leben, der zu den richtigen Zeitpunkten mal ihr Behavior ausgecallt hat. Mhm. Gesagt so, weißt du, ich meine, wie eine Accountability-Mechanismus ist. Weil ich finde halt gerade, und ich finde es kein Zufall, dass es immer diese Running Backs sind. Weil gerade diese Running Backs sind Helden. Von Highschool zu College zu NFL. Und da tun sich viele Leute drumherum gruppieren um so eine Person, die wie im Meer, ich habe es irgendwie mit den Meer vergleichen zur Zeit, aber wie wenn du hast diese Walhaie und dann sind diese kleinen Fische, die so die Haut und das Essen zwischen den Zähnen von dem Walhai mitessen.
Ja.
Da gibt's viele, gerade bei Running Backs, finde ich. Und niemand von denen wird irgendwann mal sagen, dass du irgendwas falsch machst. Und ich finde, es fängt mit kleinen Sachen an. Weißt du, ich meine, das fängt am College damit an, wie du Mädels behandelst. Weißt du, ich meine, das geht in den Pros weiter. Das sind kleine Sachen. So, ich finde, so dieses durchgängige Verhalten, was die Norm ist bei jüngeren Jungs in der Liga und sowas, ist ja eigentlich schon voll disrespectful Frauen gegenüber. Ja, weißt du, ich meine, nicht bei allen, aber so dieses, was dir aus der Musik und die Jungs, die outside sind, die mixy sind, dieses ganze dieser ganze Lifestyle ist schon sehr Patriarchy und disrespectful gegenüber Frauen und nicht sehr Leute nicht wie Menschen behandelt. Mhm. Weißt du, ich meine? Und ich finde, wenn du da in diesen Wassern schwimmst und dann umrundet bist von Leuten, die niemals sagen so, Bro, das war aber voll daneben, was du gemacht hast. Ja. Weißt du, ich meine? Dann kommst du in so ein Fahrwasser. Weißt du, ich meine? Und Josh ist mein Guy, aber der ist ein bisschen
hardhead. Erzähl mal vielleicht ein bisschen zu seinem Charakter, wie du ihn erlebt hast.
Boah, ich habe ihn erlebt eigentlich als einen sehr ruhigen Dude. 70% der Zeit. Der halt aber auch mal pisst werden kann, weißt du, ich meine? So, ja. Er hat auf jeden Fall so ein Anger-Streak gehabt, ein bisschen. Aber in den Cases, in denen ich es erlebt habe, es war nie irgendwas frauenmäßig, weißt du, ich meine? Ich habe hauptsächlich in einem Football, in einem Arbeitskontext erlebt und sowas, und da war eigentlich immer sehr korrekt. Da war immer jemand, der gemeint hat, hey, so, ich kümmere mich um meine Leute, Familienmensch, Digga, wir haben Thanksgivings zusammen gemacht und sowas, der hat Kinder, weiß ich mein, etc. Das heißt, von der Seite, wo ich ihn erlebt habe, deswegen, als diese Story zuerst rauskam, habe ich mir da nichts darüber gedacht, weiß ich mein, ich wusste, dass jemand ist, der halt noch mehr draußen ist. Also schau mal, sowas passiert dir weniger, die Wahrscheinlichkeit ist weniger, dass dir sowas passiert, wenn du so lebst wie wir oder wenn du so lebst wie du. Weißt du, ich mein, Digga, Frau, Kind, ich habe Haus mit Pool, Ich werde unwahrscheinlicher irgendwo downtown in einem Hotel oder sowas in so eine Situation geraten, weil eine Frau auf mich sauer ist, wegen was weiß ich für einem Grund. Mhm. Das heißt, wie ich ihn erlebt habe, ich glaube, er war zu der Zeit noch Single oder wieder Single und sowas, war halt, hey, gut, Mädchen waren auf jeden Fall um ihn rum, aber das ist halt wegen der Situation, weißt du, meine, das ist Starting die Raiders und Superstar und da werden Leute drumherum sein. Aber ich habe ihn eigentlich immer sehr souverän damit umgehen sehen. Deswegen war ich sehr überrascht, als diese News dann rauskam. Mhm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was bei ihm los war. Er ist auf jeden Fall jemand, der von einem sehr krassen Background kommt. Also wirklich mit, sagen wir mal, mit nichts angefangen und homeless gewesen in der Highschool und was weiß ich. Und jemand, der immer einen sehr großen Value eigentlich gesetzt hat, darauf weise Entscheidungen zu treffen, Finances angeht und Investing und sowas, hat uns da immer gut zugeredet.
Das Problem ist halt auch, viele von diesen Jungs, vor allem mit einem toughen Background, es ist natürlich, dass du da eine gewisse Art von Aggression oder was sind so Emotionen entwickelst. Und die helfen dir ja normalerweise auf dem Footballfeld. Das ist ja genau, was dich so krass macht und was dich special macht.
Besonders als Running Back.
Vor allem als Running Back, ja. Und dann, das ist halt das Problem, dass du halt, du musst es halt diese Controlled Aggression, du musst halt wissen, wann du das rauslässt. Und wenn du das dann an der falschen Person rauslässt, in diesem Fall seine Ex-Freundin, dann musst du halt die Konsequenzen dafür tragen. Und dann musst du dafür gerade stehen. Und ich glaube, es wird auch so passieren. Ich denke, würde ich gerne deine Meinung zu hören. Glaubst du, er wird nochmal spielen oder glaubst du, dass das war's für ihn?
Wegen dem Video, wegen dem Precedent mit Ray Rice und auch einfach allgemein seiner vertraglichen Situation und sowas, das Klima zurzeit, ich kann mir schwer vorstellen, dass ihn eine Mannschaft wieder signed, wobei wir halt auch, müssen auch sagen, so, wir reden darüber und gleichzeitig wurde gerade einer mit 50 Accusern zum Starting Quarterback der Cleveland Browns ernannt, weißt du, ich meine? Auf der anderen Seite gab es dazu sehr viel Pushback und ich glaube, dass eine weisere Organisation wird sich nicht entscheiden, sowas zu machen, weißt du, ich meine? Deswegen ältere Running Back, sagen wir, er spielt jetzt nicht bis Herbst. Ich denke, da wird irgendwas wird dabei rauskommen, weil es eben dieses Video gibt. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie eine Maximalstrafe oder sowas kommt, aber irgendwas wird davon leider passieren. Ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass er diese Saison spielen wird. Das heißt, die Frage ist dann, ist er frühestens nächstes Jahr für eine Mannschaft interessant? Und ich glaube, da wird es eben sehr schwer. Aber ich denke halt, dass in so einem Fall ist auch, wo das Football ist, auch nicht alles. So, ich weiß nicht, wie er dazu steht. Ich habe ihn jetzt eine Weile lang nicht gesprochen. Aber für ihn als Person wäre mir Football jetzt nicht das Wichtigste. Weißt du, mein?
Klar nicht.
Für mich wäre jetzt erstmal, Bro, du musst jetzt die Konsequenzen davon tragen, das ist die Nummer eins. Du musst schauen, dass du reparierst, was du reparieren kannst. Und dann, wie gehst du damit um, weiter in deinem Leben? Was ist das nächste Chapter für dich und wie kannst du von dieser Situation nicht als Footballspieler zurückkommen, sondern als Mensch?
Das hundertprozentig mal. Ja, wie machst du damit weiter? Weil das ist halt, den Stamp hast du jetzt für dein Leben lang.
Ja.
Weißt du, like wife beater, woman beater, was auch immer. Und das ist schwer, da wieder davon wieder von wegzukommen. Aber ich meine, ja, das ist eben, das sind die Konsequenzen, mit denen du irgendwie leben musst jetzt. Ja. Und wir werden sehen. Ich meine, Footballspieler als finde ich sehr, sehr schade. Super talentiert. Ich sein Game war natürlich krass, aber das ist halt das off the field, man. Das ja, muss halt clean bleiben, um weiterhin so zu performen. Aber nichtsdestotrotz.
Ganz kurz noch, weil du das gerade gesagt hast, Bro, das ist, glaube ich, was die Leute auch noch bei so Leuten, die lange Karrieren haben, noch eigentlich als den Respektfaktor hinzufügen sollen. So, das ist eine lange Karriere haben in der NFL, ist nicht nur das, was du on the field machst.
Mhm.
Das ist, was du off the field machst oder nicht machst,
ja,
noch hinzu.
Ja.
Wo es so viele Sachen gibt, die dich in alle Richtungen ziehen, die dich die deine Karriere abkürzen können. Weißt du, was ich meine? Und neben den Off-the-Field-Geschichten das ganze Zwischenmenschliche. Weißt du, ich meine, wie kommst du bei den Leuten in den Front Offices an? Wie denken die Leute da über dich? Weißt du, ich meine?
Und das ist ja aber auch ein absoluter Sacrifice, den du eben auch als Professional Spieler machen musst.
Ja.
Weißt du, da machst du halt mal, hey, ich gehe nicht raus oder ich trinke nicht oder ich suche oder ich mache, ey, Keenan Allen wurde gerade eben wegen DUI, hast gesehen, wie er da rausstumbled, ne?
Ja.
Solche Sachen. Stehst du, dann musst du halt diese Entscheidungen, die vielleicht nicht einfach sind, aber die musst du halt machen als Professional. Das ist Teil davon. Wie präsentiere ich mich off the field? Wie repräsentiere ich mein Team und meine Organisation und meine Teammates? Weißt du, das gehört dazu.
Auf jeden Fall. Ich glaube, viel davon ist emotionale Intelligence. Also wie du mit deinen Emotionen umgehst. Und ich glaube, das ist was wir als Deutsche ein bisschen einen Vorteil haben. Weißt du, ich meine, weil wir lernen über Kindergarten, Schule, wie das Ganze in Deutschland läuft, glaube ich, mehr mit unseren Emotionen umzugehen. Und hier in den USA ist es ein bisschen weniger. Weißt du, ich meine, so die Leute klatschen sich in der Highschool einfach. Digga, meine Highschool, es gab jede Woche Minimum eine Klatscherei in den Hallways.
Ja.
Minimum, Bro.
Wow,
Minimum.
Ja, ja.
So, und ich habe in meinen 13 Jahren im deutschen Bildungssystem nicht eine Schlägerei erlebt. Es gab einmal eine Rangelei in der Realschule.
Ich war einmal involviert.
Du hast eine Story. Weißt du, ich meine so, wo mein Homie, mit dem ich in Jacksonville auf der Highschool war, dem sein Spitzname war Bowser. So wie der Bowser von Super Mario, der so schon seitdem er in der Elementary School war, der so der, den die Jungs geholt haben, wenn es eine Klatscherei gab. So, Marvin, Claire, komm, Bowser, let's go.
Crazy.
Weißt du, ich meine? Yeah. So, das ist, und es ist nicht, gesellschaftliche Probleme entschuldigen nicht dein persönliches Verhalten.
Mhm.
Weil das ist, glaube ich, dir ist immer diese persönliche Individual Accountability und Responsibility wichtig. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht.
Ja.
Das nur, wenn wir dann fragen, okay, woher kommt das? Wenn wir versuchen wollen, so, okay, wir machen das Experten- oder das investigative Spiel von, wo kommt das her, dass sowas passiert? Warum hören wir von sowas weniger im Fußball oder sowas? Weißt du, ich meine, ich kann jetzt keinen so einen Fall nennen, aus dem deutschen Fußball, wenn ihr einen kennt, schreibt in die Kommentare, wo ein deutscher Fußballspieler sowas gemacht hat und auf Video und etc.
Das ist ein interessanter Vergleich, Mann. Weil ich weiß, was ist so die prozentuale Verteilung, dass Jungs in Deutschland oder in Europa aufwachsen mit absolut nichts und dann zu Profis machen und dann so ein bisschen ihren Lifestyle, den sie hatten, aufgewachsen mit dann in ihr Profitum und auf einmal Geld haben. Bro, das ist ja gang und gäbe im Football, dass Jungs, die nichts hatten, und dann auf einmal gibst du ihnen Batzen Geld und dann oftmals kommt nichts Gutes dabei raus.
Bro, ich glaube, der Unterschied ist, was nichts ist. Nichts in Deutschland ist anders als nichts hier. Lukas Podolski ist, glaube ich, auch einer, der so Lower Class
Und das ist das Ding. Erklär mal, Hartz IV oder was gibt's ja hier nicht. Wenn du nichts verdienst, dann hast du halt auch nichts in den USA. Sowas gibt's, also diese sozialen Hilfen.
Die Story von Josh war die, dass seine Familie war wirklich homeless eine Zeit in der Highschool zum Beispiel, nicht nur jetzt um auf ihm zu bleiben. Warte mal. Also der hat mehrere Perioden in seinem Leben gehabt, wo die keinen Wohnort hatten und wo die im Auto geschlafen haben oder mal für eine Nacht im Motel, damit du duschen kannst und sowas. Und das ist so relativ gang und gäbe hier in den USA. Ja. Weißt du, ich meine, ja. Und du musst gar nicht mal wirklich in der super lower Schicht sein. Weißt du, ich meine, das reicht schon, dass du in der Mittelschicht bist und ihr hattet ein, zwei Bad Beats, ihr kriegt ein paar Hospital Bills rein, ihr verliert das Haus,
ja.
Du verlierst den Job. Und dann gibt's erstmal nichts. Es gibt kein Amt, wo du dich hier meldest und dann schicken die dir monatlich Geld zu, dass du Miete zahlen kannst oder sowas. Mm-mm.
Ja, naja, so. Nee, das ist ein sehr guter Vergleich, weil das ist absolut, absolut richtig, Mann.
Ja.
Dass du wenn du alles verlierst, dann ist halt, die Armut hier und teilweise diese Obdachlosigkeit ist halt absolut auf einem anderen Level, weil eben der Staat dich da einfach ein bisschen einfach im Stich lässt.
Und ich glaube, das ist halt bei diesen ganzen Geschichten dann so diese, Leute haben keinen Incentive, zur Therapie zu gehen und sich diesen ganzen Sachen zu stellen, diesen ganzen unterbewussten Dingen zu stellen, die sie bei sich im Kopf vielleicht haben, bis es ein Problem gibt. Weißt du, ich meine, bis du den DUI-Case hast,
ja.
bis du im Streit mit deiner Frau komplett von der Spur fährst, weil die triggert was du gar nicht gewusst hast, dass es da ist. Weißt du, ich meine.
Gutes Beispiel dazu, ich weiß nicht, ob du das Statement gesehen hast von Tony Romo. Hat DUI bekommen für eine Weile her jetzt, wurde dann bei CBS auf Leave gesetzt. JJ Watt hat jetzt den Number One Spot für CBS übernommen als Announcer. Ja. Ne? Und Tony hat ein riesen Statement gesetzt, dass er eben durch mehrere Bergverletzungen ist ständig auf Schmerzmittel und ist auf Schmerzmittel angewiesen und ist dadurch zum Alkohol gekommen und hat jetzt sozusagen zugegeben, dass er, hey, ich habe eine Alkoholsucht, ich habe ein Problem damit. Und das hat er, bis es jetzt rausgekommen ist, weil er eben ein DUI bekommen hat, Trinken beim Fahren erwischt wurde.
Ja.
Davor war das gar kein Problem, weil er eben dann nicht erwischt wurde und weil das niemals irgendwie outgecallt wurde. Ja. Und das ist nämlich genau das Ding. Du machst einfach, was du weißt, weiterhin, bis es zu einem Problem wird.
That's it, bro. That's it. Das ist nicht, wir tun hier nichts entschuldigen, Mann. Wir tun hier nichts entschuldigen. Nee. Absolut nicht. Nur wenn wir auf Spuren
kannst du mir nicht erzählen, dass das das erste Mal war, dass die sich so gestritten haben.
Wahrscheinlich
nicht. Aber dann ist auf einmal auf Kamera.
Ja,
und das ist das Ding.
Und selbst wenn es bei den Malen davor nicht so eskaliert ist, ist es trotzdem ein Indikator von wo du bist auf so deiner emotionalen Entwicklung. Weißt du, ich meine? So, Bro, ich sag dir ehrlich, so, deine Frau ist Amerikanerin, meine Frau ist Amerikanerin. Amerikanerinnen haben ein bisschen anderes Temperament als Deutsche. On average, das ist nicht, um Personen zu vergleichen oder sowas, aber es gibt ja andere Temperamente. Weißt du, ich meine, meine Frau ist aus den Südstaaten, so ist ein anderes Temperament.
Ja, ja, Wyoming.
Wyoming ist pretty chill, oder?
Die sind pretty
chill. Südstaaten ist ein bisschen anderes Temperament, so. Aber es gibt trotzdem, es gibt trotzdem nichts, was sie sagen kann, was mich bis dahin triggern würde. Weißt du, ich meine? Und es ist, ich weiß nicht, ob ich dieses Statement genauso unterschreiben könnte, als ich ein junger Mann war. Aber ich bin halt immer jemand so, ich hab auch meine Demons gehabt und sowas, aber ich habe auch sehr, sehr früh angefangen, Bücher zu lesen, mich damit zu befassen, meditieren, Therapie etc. Was mich auf eine Spur gebracht hat, dass ich heute sagen kann, dass es sowas für mich einfach gar nicht mehr in Frage kommen würde. Weißt du, ich meine, ich habe andere Wege, um meine Emotionen zu channeln. Es gibt keinen Streit, wo ich mich so mit jemandem hauen würde, generell. Weißt du, ich meine, so du kommst gar nicht so nah an mein Triggerzentrum ran in meinem Kopf.
Genau.
So.
Love it.
Sad story.
Ja, echt so. Aber lass zur nächsten Story ganz kurz. Ich will über unsere deutschen Jungs reden. Yes. Also alle
Positives.
32 Teams haben ihre Final Rosters announced. Und unter anderem, also wir haben unsere drei Jungs, die im Initial Carter ihre Teams sehen. Wir haben Amon Ra mit dabei bei den Lions. Wir haben Brandon Coleman, ist bei den Commanders. Und Marlin Klein, Second Round Pick bei den Texans. Also Marlin Klein bin ich sehr excited für. Sehr excited, weil der hat ein paar Splash-Plays in der Preseason gehabt. Aber weißt du, was ihn so krass macht? Er ist krasser Athlet, Mann.
Ja.
6'5", 6'6", was auch immer und fast 2,40 plus. Aber der Junge hat krassen Speed, Mann. Krass. Und der wird ein Matchup-Nightmare. Du weißt, die Texans benutzen ihren Tight End.
Oder der OC der Texans war mein Tight End-Coach in New England.
Ja,
erzähl. Der ist ein Tight End-Guy through and through. Der liebt die Position Tight End. der hatte Gronk für lange Zeit, weißt du, ich meine, der liebt den Tight End zu benutzen,
yeah.
Ist dann nach L.A. gegangen, hat da unter McVay diese ganze 13-Personnel-Nummer aufgegriffen,
yeah.
Weißt du, ich meine, und
ja.
Bringt jetzt gerade so diesen McVay-Patriot-Hybrid da zum Gang und Gäbe. Das heißt, es ist eine gute Situation. Es ist ein ja. gutes System, krass, um als Tight End da zu sein.
Aha.
Ich glaube, Marlon ist eine Situation, wo er nicht zu viel Pressure auf ihm hat, weil du hast ein paar Wett-Tight Ends drumherum, die wahrscheinlich den ersten Zug bekommen werden. Weißt du, ich glaube, Kate Stover ist immer noch da, Dalton Schultz,
ja.
Die so, weißt du, die Zugpferde sein können. Das heißt, er kann reinkommen und seinen Weg da reinfinden und wird auf jeden Fall Opportunities bekommen. Mann. Ja, so wie ich Kaylee kenne, werden wir auf jeden Fall Marlins Name einige Male diese Season hören.
Nice. Okay, und die anderen Jungs, die Practice Squads gesigned haben, ist Julian Welschhof mit den Steelers, Jim Lawrence Metz mit den Patriots, Paul Rubelt ist bei den Buccaneers, Kilian Ziere mit den Jaguars und Niklas Henning bei den Raiders. Sehr cool. Meisten davon sind IPP-Jungs, ne?
Mhm.
Glaube ich. Aber Julius, Mann, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich habe tatsächlich Hoffnung gehabt, dass er das 53-Mann-Roster macht, weil er hat echt geflasht hat in der Preseason. Ja, letztes Jahr schon, hat sein Ding gemacht, hat dieses Jahr wieder einen krassen Sack gesehen. Was ihn halt auch besonders macht, sind seine Maße. Also er ist 6'6", 6'7", D-End, der krass bewegen kann, krass athletisch. Ich hatte Hoffnung, dass er das Opening Day Roster macht, aber wir werden sehen. Hat er noch eine ganze Saison vor
sich? Also ich erwarte wirklich, dass Julius spielt dieses Jahr.
Ja.
Das ist meine unqualifizierte Opinion, weil ich natürlich den State der Rosters der Steelers nicht komplett kenne, aber was ich bei ihm sehe, ist das, und das ist für mich das Ausschlaggebende, ich sage jetzt was, jeder kann Plays in der Preseason machen. Ich habe einige Jungs gesehen übers IPP aus Afrika, die haben noch nie Football gespielt, die dann auf mal in der Preseason einen Sack hatten oder ein TFL oder sowas. Ja.
Mhm.
Aber die Technik sah nie gut aus da dabei. Weißt du, ich meine, die straight-legged in der Defense, weiß ich mein, keine Technik benutzt. Bei Julius ist es anders, man. Julius sieht mittlerweile wirklich wie ein NFL-Spieler aus.
Ja.
Die Techniken sehen gut aus, die Form sieht gut aus, es sieht fluid aus in Bewegungen und sowas. Die Plays, die ich von ihm gesehen habe. Ja, man, darum, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich die Rotation reinschafft dieses Jahr und es wirklich aus eigener Kraft aufs Spielfeld packt.
Ja, bin ich bei dir. Also er ist jetzt mittlerweile in, was ist das, sein zweites Jahr? Drittes Jahr vielleicht sogar schon?
Es
ist, glaube ich, schon ein drittes Jahr mittlerweile. Ja. Die anderen Jungs, Lorenz Metz ist, glaube ich, in seinem zweiten Jahr, Paul Rubel ist Rookie, Kilian ist, ich glaube, auch mittlerweile in seinem zweiten oder dritten. Weißt du, wir haben mehr und mehr Spieler, die schon ein paar Jahre jetzt unterm Buckel haben oder auf dem Buckel haben und ich denke, das wird, hoffentlich sehen wir ein paar mehr aktive Spieler. Wir werden sehen, also ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Aber,
muss natürlich aber dazu sagen, es entwickelt sich gerade so ein bisschen, finde ich, ein Thema und das ist, glaube ich, sollten wir als Deutsche ein bisschen anerkennen, Mann. O-Linemen, Tight Ends, Defensive Ends.
Ja.
O-Line, ja. Tight End, D-End.
Big Boys.
O-Line, Tight End, D-End.
Weil was haben wir gesagt? Du cannot teach size.
Ja.
Und das
you can't teach size.
You can't teach size. Und das ist das Ding. Aber du kannst Technik, kannst du teachen. Und das ist das Ding, Alter. Wenn du groß gewachsen bist, dann ist es halt einfach was, okay, du kannst das Gewicht draufsetzen, du kannst lernen, dich zu bewegen und ein guter Footballspieler zu werden.
Ja,
ja, das ist halt genau, was die Jungs mitbringen.
Ja.
Wer ist als nächstes auf unserem auf der Map. Wir haben noch ein paar Jungs im College, ne?
Ja, Hero Kanu kommt jetzt demnächst raus.
Okay.
Alex Honig, glaube ich, kommt nächstes Jahr raus.
Was sind da für Positionen?
Der war Quarterback damals bei TCU, ist jetzt Tight End bei Northwestern? No, University of Connecticut.
Oh, Justin Okoronkwo, der kommt aus.
Okoronkwo kommt auch, ja.
Der kommt, der ist jetzt in seinem
Junior-Jahr. Schreib mal ein paar Namen unten rein, die wir recherchieren müssen.
Ja.
Ja.
Ja, da kommt auf jeden Fall, das ist das Coole, dass da immer wieder eine neue Welle nachkommt jetzt.
Ja.
Und vor allem mit diesem IPP, da hast du halt immer mehr Jungs, die Opportunity bekommen, auch wenn sie undrafted sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht direkt ready sind für die NFL. Mhm. Wir haben immer Nachschub, also das ist sehr, sehr cool. Okay, dazu, was ich ganz kurz ansprechen wollte, Joe Milton, einer von ehemaliger Tennessee Volunteer, ne, der hat Wellen gemacht. Jetzt, das ist ein Riesenthema im Augenblick. Der Junge hat geballt diese Preseason, war in der Quarterback-Competition für QB2 hier mit den Cowboys, mit Sam Howell. Und haben, initially hat er, haben sie alle beide das Ross gemacht, also die haben drei Quarterbacks gehabt, haben jetzt gestern tatsächlich Joe Milton gecuttet, wollen ihn zurück auf Practice Squad sein. Ich weiß nicht, ob er über die Waiver Wire kommt oder ob geclaimed wird, aber krass surprising. Joe Milton hat sich krass improved, sah richtig gut aus diese Preseason, nur als ehemaliger oder als Fellow Tennessee Volunteer, wie siehst du das?
Ja, man, Joe Milton war so ein kurioser Fall. Als er in Tennessee war, war so ein bisschen sein Manko, dass er kein kompletter Quarterback war. Er war athletic und er hatte eine Kanone als
der
Arm.
Der hat einen Cannon, der Boy.
Absolute Kanone. Goodness. Also der hat einfach den Ball tief geworfen, damals auf Jalen Hyatt, bei der Fast Receiver, den zu ihm geworfen hat. Aber ihm hat so ein bisschen das Intermediate- und Short-Game-Timing gefehlt. Mhm. Und ja, da fand ich, hat er eigentlich einen großen Schritt nach vorne gemacht jetzt in seiner Zeit in der Liga, Mann. Der hat halt, ist nicht jemand, der so diese Vorschuss Lorbeeren bekommen hat, dass er direkt einen realistischen Spot zum Starten und sowas bekommen hat. Aber er hat sich jetzt gezeigt, glaube ich, dass seine Qualität sich wirklich verbessert hat. Ja, und ich glaube, er muss jetzt einfach irgendwo hin, wo er eine realistische Chance hat, für einen Starting-Spot zu kommen. Mhm. Weil natürlich bei den Cowboys er nicht Dak Prescott seinen Spot bekommen wird.
Nein, auf jeden Fall nicht. Ja. Ich denke, das zeigt so ein bisschen, was die NFL, so das Mindset der NFL. Also Sam Howell hat damals bei Washington, der hat ja einige Games gestartet. Also der hat gezeigt, der kann auf jeden Fall spielen. Was ein bisschen zeigt, dass okay, die Liga hat vielleicht keine Zeit wirklich oder auch kein Interesse dran, junge Quarterbacks wirklich zu entwickeln. Weißt du, dass du wirklich denen Zeit gibst, sagst, hey, er hat natürlich wenig Spielpraxis, das ist die Realität. Er hat einen guten Job in der Preseason gemacht, wie du schon sagst, das ist nicht die Regular Season, das ist nochmal ein anderes Pflaster. Und einfach, okay, wir haben einen, der es schon gemacht hat, der okayer Backup ist, und wir haben einen, da ist eine hohe Ceiling, der könnte gut sein, aber er ist vielleicht noch nicht ganz ready. Und dann gehst du mit dem, der es halt schon mal gemacht hat, und dann ist Joe Milton einfach der Odd Man Out. Was schade ist, weil das einfach zeigt so, hey, dass die Entwicklung einfach, das ist so, hey, wir haben nicht wirklich die Zeit, wir müssen jetzt gewinnen und haben keine Zeit dafür, jemanden zu entwickeln. Aber ich hoffe, jedes Team nimmt sich die Chance mit ihm und gibt ihm wirklich diese Zeit, die er noch braucht. Ich glaube, er könnte echt krass werden.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es ist echt, was er ein Armtalent hat und mittlerweile halt wirklich als volles Quarterback, volle Quarterback-Skills mitbringt, ist echt unique.
Ja.
Und ich hoffe, er landet, wo er eine Chance hat, mal zu competen, Mann.
Auf jeden Fall. Alrighty, wollen wir das Ganze abrunden? Lass uns in unsere Predictions reingehen für diese Saison.
Lass Predictions machen, da müssen wir noch, ich habe noch ein paar Quick Hits am Ende.
Ja, Quick Hits zum Schluss.
Ein paar Reactions zu ein paar Leuten, die released wurden, gecuttet wurden, etc.
Auf jeden Fall. Okay, also wir sind zwei Wochen vor dem Season Start. Lass mal unsere Top 3 Teams aus der AFC, NFC sagen und dann, was du im Augenblick denkst, also bevor die Saison anfängt. Wer im Super Bowl spielen wird. Also ich fange mal an, AFC. Ich bin gute Dinge bei den Bills. Josh Allen macht wieder sein Ding dieses Jahr. Ich glaube, die sind in den Top 3 mit dabei. Und es ist nicht unbedingt die richtige Reihenfolge hier. Ich mache einfach die drei Teams, wo ich sage, hey, ich glaube, die spielen oben mit. Ich bin bei den Bills, ich bin bei, ich glaube, die Patriots werden wieder gut sein.
Ja.
Und ich glaube, ich glaube, Kansas City wird ein Bounceback-Jahr haben. Ich glaube, das sind meine Top 3 Teams in der AFC dieses Jahr. Also, ja.
Bevor AFC tatsächlich gehe ich Bills mit. Ich finde, Broncos sind ein bisschen, könnten gefährlich werden.
Auf jeden Fall.
Und dann in der AFC South, Mann. Die AFC South ist für mich so ein bisschen, da sind sehr viel Parody da, finde ich. Und da muss ich noch muss ich mir mal einen Bias gehen, weil ich geh noch mit den Texans mit, Bro. Einfach, ich habe ein Bild gesehen aus dem Trainingslager von Daniel Hunter. Digga, der Bruder sieht noch mal breiter aus als mir davor.
Boah, Alter. Das wird auch scary, Mann.
So, Bro.
Ja, ja. Nee, das ist ein guter Pick auf jeden Fall. Cool. Auf der NFC-Seite.
Ja.
Ich glaube, wir müssen die NFC West gucken, wie wir gesagt haben. Da nehme ich die Rams. Ich nehme die Seahawks tatsächlich auch. Und dann aus der NFC East Band. How about them Cowboys?
Oh mein Gott. Okay, Digga, also meine ersten beiden Picks sind nicht arg viel anders. Also ich sehe auf jeden Fall die Rams, ich sehe die Seahawks oben mit dabei. Die NFC South, Digga, da überzeugt mich niemand. NFC East tatsächlich, NFC East ist lustig, man. Du hast die Giants mit neuem Programm, aber ich finde, das überzeugt mich nicht so. Die Commanders haben eigentlich mehr Fragezeichen eröffnet, als sie geantwortet haben. Die Eagles, da hat sich ja nicht viel verändert, aber irgendwie die Leute reden über die gar nicht.
Die werden auch wieder gut sein.
Ja, die werden auch wieder gut sein. Cowboys glaube ich tatsächlich, dass die auf jeden Fall stabil sind, aber
für was mit dem North?
Das ist das Ding, Mann. Für mich wäre das dritte Team im Bunde irgendjemand aus dem Norden, Mann. Die Vikings glaube ich nicht ganz dran.
Nee.
Und dann hast du aber, du hast Green Bay und die Bears für mich im Norden. Die
Bears ist eine gute. Ich finde Lions. Ja. Lions kannst du nicht vergessen.
Ja, das ist still geworden um die Lions irgendwie. Das ist still geworden. Aber die haben halt auch, die haben den Running Back, weißt du, den sie gerade extended haben und so. Ja.
Crazy.
Also ich habe schon angekündigt in meinem Fantasy Group Chat, ich werde ausprobieren, für Green Bay zu routen dieses Jahr, weil wenn ich nicht gesigned werde oder sowas, dann cheer ich für die. Einfach weil ich es geil finde, dass die so, die von diesem Dorf, einfach dieses Dorf sind. Weißt du, die sind so ein geiler Dorf im Norden.
Der ist
so.
Echt, der,
und die Mannschaft gehört den Leuten in dem Dorf, Digga. Weißt du, eine geile Idee.
Das so. Ist echt cool.
Also ich habe ein bisschen Auge auf die, aber ich glaube tatsächlich,
die sind noch das dritte Team. Wie letztes Jahr, ich glaube, die Bears sind wieder das Dark Horse ein bisschen. Ich glaube, die könnten echt gut sein. Wir werden sehen, wie Caleb spielt.
Es gibt so viel, was du mögen musst, um die Bears. Die haben den Quarterback, Joe Tooney in der O-Line, Digga. Das, come on, let's go.
Ja. Okay, Super Bowl Matchup.
Super Bowl Matchup. Ich gehe Rams gegen Rams Bills. Rams Bills oder Rams Texans, eins von beiden.
Der ist gut. Schau mal, jetzt will ich Rams sagen, aber ich will nicht denselben Pick haben wie du, aber weil die Rams gerade so gut geworden sind. Aber ich bin tatsächlich guter Dinge, Mann, was die Cowboys angeht. Ich sag's dir erstmal. Ey, ich weiß nicht, was ist es? Irgendwas im Wasser hier, Mann. Die sagt mir, ey, this is our year. This is our year.
This is our year, baby. We're back.
Aber ich sag jetzt einfach mal, ey. Ich sag Cowboys Bills.
Cowboys Bills.
Ich glaube, Bills werden tough sein, aber ich glaube, die Cowboys, Alter, die werden es irgendwie hinkriegen, einen tiefen Run zu machen dieses Jahr.
Gut. Ey, cool. Schreibt
also,
sich auf.
Curtis, erzählt.
Erinnert uns am Ende der Saison dran, wer Scheiße gelabert hat. Ich habe ein paar Quick Hits für dich. Und zwar, wir haben Bing, 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 Bing. Fangen wir mal hier an. Notable Releases. Release Day war ja Jalen Hyatt, Wide Receiver Standout von Tennessee damals, wurde released von den Giants. Reaktion dazu, ein paar Gedanken.
Die haben die Nummer gebraucht.
Ja, die haben die Nummer gebraucht, was verrückt war. Als er gedraftet wurde von den Giants, hat er eine Videobotschaft von OBJ bekommen für so, ey, good luck, Kid, weiß ich mal, mach die Stadt proud und sowas. Und jetzt kam OBJ zurück und hat sich seine Nummer sozusagen zurückgesnatcht.
Das Krasse ist ja, er ist ja immer noch im Team. Er ist ja Practice Squad, haben sie zurückgesigned.
Ja,
und
ja,
OBJ
ja.
hat announced, er wird wieder Nummer 13 tragen. Ich bin mir sicher, die haben da irgendeinen Deal gemacht. Ja. Aber das ist eine wilde Story. Das ist so Full Circle Moment, dass er ihn das wieder abgezogen hat.
Crazy, Bro.
Ja, der ist crazy. Aber OBJ ist eine coole Story. Wie gesagt, es ist immer gut für Football, NFL im Allgemeinen, wenn New York gut ist und wenn da ein bisschen Storyline da ist. Und daher, also OBJ, dass er es gemacht hat, das ist gut für die NFL.
Ein Kollege Evan Neal wurde released, former First-Round-Pick, 7th overall damals aus Alabama. Hat nur in 27 Spielen gespielt für die Giants, gestartet. Sieht aus, Digga, wie ein Prototyp O-Liner. Ich weiß nicht, ob du familiar bist mit ihm.
Nee, gar nicht.
Deine Reaction dazu. Also ich war ja bei den Giants ein bisschen und Bruder, der Typ ist echt wahrscheinlich einer der größten, stärksten, schwersten O-Liner, die ich je gesehen habe. Wo du denkst, Digga, der Prototyp. War aber immer ein bisschen am Struggeln in den Raps dann und im Game, gerade mit dem Plays etc. Also zeigt auch ein First-Round-Pick-Grade und Status schützt dich nicht davor, dass der Reaper dich holen kann.
Mhm.
Da habe ich hier diese Story. Former Jaguars tight end Patrick Herbert waived by Jacksonville yesterday, has opted to sign with the Chargers practice squad. Deine Reaction?
Das ist sehr, sehr cool, Mann. Also für die es nicht wissen, das ist Justin Herberts Bruder. Die waren damals auch zusammen bei den Oregon Ducks und jetzt wieder zusammen vereint in der NFL. Was mega cool ist, Mann. Was ist geil, als wenn du mit deinem Bruder zusammen in der NFL spielst und Pässe fangen kannst von deinem Bruder?
Das ist, glaube ich, crazy.
Ja, der ist krass.
Also die Kombination, dass du einen Pass von deinem Bruder fangen kannst, potenziell im Game oder im Practice, ist natürlich schon, das respektiere ich. Ich weiß nicht, mal sehen, ob er zu Einsatz kommen wird, mal sehen, wie das Ganze aussieht. Zumindest eine Feel-Good-Story.
Ja,
dann habe ich,
dieses
Video entdeckt von einem ganz crazy Sport oder Game. Und zwar sind es die Bishkek Games in Kirgistan, glaube ich, wo sozusagen Games gibt wie Olympische Games, aber für ein paar andere Sportarten. Also ich glaube, da wird mit so Pfeil und Bogen geschossen und alles Mögliche. Ich fand es aber einfach sehr, sehr crazy aus. Und es ist irgendwie so ein Sport und sowas, von dem wir hier ja gar nichts mitbekommen.
Ach, crazy.
Macht es, also für die, die es gerade nur audiomäßig zuhören, das ist ein ganzes Stadion, wo Leute mit Pferden gerade drin rumreiten und sowas. Und das sieht echt wie die Olympische Spiele Opening Ceremony damals in China aus, aber ist eben für einen Sport und sowas, von dem wir, glaube ich, noch nie gehört haben.
Ach, heftig. Ja, keiner hat dich gar nichts mitbekommen, aber ja, für die Ceremonies schaut echt nice aus, Mann. Verschiedene Formationen hier mit Hunderten von Pferden.
Das ist ja crazy. Sehr nice. Ich hatte einen Clip. Tut euch einen Gefallen, hört euch Nick Chubb auf The Pivot an. Ist schon ein paar, glaube ich, ein Jährchen her oder zwei Jahre, wo er davon redet, dass es schwer ist, den Hunger zu reproduzieren, den du als junger Spieler hast. Ja, also als am Anfang von deiner Karriere, an der Highschool, du gehst schwere Gewichte liften, etc. Wie bringst du diesen Hunger zurück? Und seine Antwort dazu ist, dass er in der Offseason immer zurück an seine Highschool gegangen ist und dort mit demselben Strength and Conditioning Coach trainiert hat, den ihn damals gepusht hat. Und hier habe ich einen Quote am Ende, der sagt, on leg day, you just say, put it all on the bar. If you think about it, I don't really have a max. I just stop at some point. Und dann sagt er, sein alter Coach, Worthington Man, he pushes me. Sometimes I don't feel like doing all that weight. He'll say shit. When you was back in high school, you would have did it. And he just takes me back to being hungry.
Nice.
Das fand ich eine nice Quote, Mann. Das ist so, als älterer Spieler mittlerweile auch beim Halten Eisen, ich musste auch immer wieder schauen, okay, was ist diese Story, die ich dir erzähle? Und da war so ein bisschen meine Frage, so wie hast du es in der zweiten Hälfte von deiner Karriere gemacht? Was hat dich da so diesen Hunger, diesen letzten Push
gegeben? Also ich denke, woraus wirklich ankommt, ist halt, du musst halt deine Motivation finden, ne? Was genau pusht dich noch? Und für mich war es tatsächlich, ich will halt immer noch beweisen einmal, dass ich es immer noch kann, aber ich will auch einfach, vor allem für mich war es auch mit Teammates wichtig, dass ich zeigen kann, so hey, auf mich kann gezählt werden, egal ob was auch immer Special Teams, was auch immer ich mache. Und aber Nummer eins war für mich, dass ich es mir selber beweise, so dass so, hey, ich habe mir selber diesen Standard gesetzt und ich will es mir selber beweisen, so hey, du bist hier für natürlich auch ein bisschen der Background, dass du bist hier für einen Grund. Du hast eine jahrelange Journey gemacht, du kommst aus Deutschland, du bist von einem kleinen Team, vom kleinen Dorf gekommen und du bist hier, du bist so weit gekommen und du musst bis zum Ende durchziehen. Also da war so viel, das mich gepusht hat. Also ich musste nicht diese external wirklich, diesen Faktor finden. Für mich war das internal, wo ich sage, Alter, ich muss alles geben.
Ja, ich glaube, für mich war das ähnlich, man, diese Idee, dass wir das wirklich gemacht haben, was wir machen wollten. Dass wir hier sind.
Und das Maximale so, muss jetzt raus, ja.
Ja, ich musste auch immer nur, also ich habe einmal rumgeschaut und ich so, ja, okay.
Ja.
Ich bin hier.
Und wie wichtig, also ich hatte schon öfter davon geredet, diese Anthem, diese 2 Minuten, Alter, jedes Mal, das flasht mich jetzt, ich krieg jetzt Gänsehaut, darüber nachzudenken. jedes einzelne Spiel, also die Schmetterlinge, die Gänsehaut, die ich hatte, rumgeguckt in dem Stadion für 2 Minuten und einfach alles einsinken lassen und reflektieren. So, Alter, wie krass ist es, dass ich hier sein darf? Wie heftig dieses Journey, diese Jahre von Arbeit für diesen Moment ist, das ist es alles wert. Und das kannst du nicht vergeuden, indem du nicht alles gibst.
There we go.
There we go, Bo. Ich habe nichts hinzuzufügen. That's it. That's it. Das ist für diese Woche. Danke fürs Zuhören, Mann. Wie gesagt, Game Changers, wir sind dabei, diesen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Ihr seht schon, wir sehen extra knusprig aus diese Woche. Es wird weitergehen. Wir hören uns nächste Woche. Schreibt uns die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen, die ihr gerne von uns beantwortet hören wolltet. Dann gehen wir darauf ein. Ansonsten, Marc und ich arbeiten ein bisschen daran. Vielleicht kriegt ihr demnächst ein bisschen einen Livestream. Das Ganze announcen wir natürlich auf Social Media zuerst, aber das ist ein bisschen was wir einbauen wollen in die Routine jede Woche, dass wir euch vielleicht ein bisschen unseren Preview auf das Wochenende geben, bevor die Spiele wirklich reinkommen. Jetzt, wo Marc bald on the road ist und von der Sideline reported für euch und ich immer noch auf der Couch bin und Zeit habe, Football zu schauen, machen wir das natürlich. Alright, das war's von mir. Marc, letzte Worte.
Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Alright, peace.